Meine Damen und Herren, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Astra Colada Zeit. Es ist Folge 113 am 26. Mai 2022. Wir befinden uns, ich, Hauke Horreis und der Esel immer zuerst, Katharina Schlaab, in der Astra-Stube und sitzen uns gegenüber. Und es ist die letzte Folge erstmal für Katharina als Co-Moderatorin. Wie fühlst du dich in deiner letzten Folge?
Gut, ich freue mich, dass ich das noch einmal machen darf, bis Daniel dann endlich wieder zurückkommt.
Ja, er hat sich schon angemeldet. Er hat ja auch schon Angst gehabt, dass ich ihn ersetzen werde. Durch dich oder irgendjemanden oder weiß ich nicht.
Zu Recht vielleicht.
Vielleicht durch ein Faxgerät oder so.
Das ist durch halt mich oder ein Faxgerät, alles klar. Ja.
Das war nicht ein Diss gegen Daniel.
Kannst du ja nochmal überlegen.
Nee, aber ohne Scheiß. Jetzt hast du es halt 4 oder 5 Mal gemacht. Wie lange hast du, 5 Folgen hast du gemacht, ne? 1, 2, 3, 4. Das ist das 5. Mal jetzt, oder?
Und wie ist jetzt das 6. Mal schon, oder?
Wow! Und wie fühlst du dich jetzt sozusagen als, Anführungsstrichen, Podcasterin? Also für jemanden, der eigentlich überhaupt gar nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte?
Ja, ich habe mich auch verändert in der Zeit. Nein, also ich hoffe doch nicht. Ich hab mich mehr daran gewöhnt, so halb öffentlich mich mit dir und anderen Menschen zu unterhalten. Aber ich hoffe doch, dass ich mich jetzt nicht verändert habe und abgehoben bin, weil ich 5 Mal einen Podcast gemacht habe.
Kannst du dir vorstellen, das nochmal zu machen? Weil Daniel hier ganz höflich gefragt hat, ob du nicht immer seine Urlaubsvertretung sein darfst.
Ach so, will er das. Also ja. Er will zurückkommen, aber halt auch wieder gehen können zwischendrin.
Richtig, das wäre so wie eine offene Beziehung.
Ja, da muss ich mit Daniel nochmal drüber sprechen, was wir da für einen Deal aushandeln können.
Wir können ja das Wochenende mal auseinandernehmen. Weil wir haben heute zwar einen Gast, aber dieser Gast, der hat mit mir alleine dieses Gespräch geführt. Und zwar am Freitag. Aber ich gehe erstmal zurück auf den Sonntag, weil wir beide waren gestern zusammen auf einem Konzert. Und zwar bei den Fantastischen Vier. Ich habe dir gerade gesagt, so, es ist so ein bisschen wie das Gefühl, als wenn man ins Museum geht. Und es war auf jeden Fall eine tolle Museumstour in der Barclaycard Arena. Und wir haben die Fantastischen Vier gesehen. Und unabhängig davon, ob das jetzt meine Musik ist oder nicht, muss man halt auch auf jeden Fall sagen, von der Produktion her, war schon Champions League.
Die Produktion war richtig fett. Erstmal war es richtig fett für mich, zumindest mal wieder in so einer vollen Arena zu sein, nach fucking 2 Jahren. Und dann halt wirklich eine Produktion zu sehen, wo man halt auch sieht, die war jetzt nicht ganz billig, so mit den ganzen LED-Geschichten. Und das musste man jetzt gerade auch erstmal wieder hinkriegen, weil ja so nachpandemisch alles schwieriger geworden ist.
Es war die 30 Jahre Fanta 4 Tour oder beziehungsweise jetzt die 32 Jahre Fanta 4 Tour. Und ich muss echt sagen, als dann Krieger gespielt worden ist und Thomas D. sein Shirt ausgezogen hat, wow, wie kann man mit 54 noch so in Shape sein?
Ja, ja, also ich mochte die Platte ja gar nicht und fand, also ich war ganz froh, dass das dann echt nur so einen Song lang ging irgendwie. Aber hab da ja zwischendrin dann direkt mal gegoogelt, wie alt er eigentlich genau ist, weil das ist schon in Ordnung.
Also für die Leute, die halt nicht da waren von diesen 11.000 bis 16.000 Leuten, wir wissen es nicht genau. Du meinst, es sind so 11.000 bis 12.000 Leute gewesen. Der ja. Veranstalter hat gesagt, es sind 16.000.
Ja, aber 16.000 passen nicht in die Barclays Arena rein, wenn da eine Bühne steht. Ich war da mal bei Deep Purple, da war die Bühne deutlich kleiner, da waren es dann ein paar mehr Leute. Aber wäre mir neu, dass das passt. Es sind immer so knapp 12, glaube ich. Je nach wie breit hast du die Bühne, wie weit ziehst du die vor und wie viele Menschen können an der Seite noch was sehen.
Aber Thomas D. hat es immer noch drauf, mit 54 Jahren diese Bühne halt voll zu bespielen, auch oberkörperfrei. Und ich habe echt gedacht, alter Schwede, ist der on fire, immer noch. Und auch, ich muss sagen, Michi Beck, auch mega abgeliefert, der müsste auch eigentlich zwischen 50 und 55 sein.
Ja, wahrscheinlich, die sind alle so.
So in den Dreh herum. Es ist halt irgendwie komisch, einen 55-Jährigen zu sehen, der eine Cappy auf hat, die er so schräg stellt.
Ja, das dachte ich auch zwischendrin mal. Also mega fit irgendwie die Jungs auf alle Fälle, das kommt auch nicht von nix. Aber ja, ist dann witzig, wenn man dann so denkt, dass manche jüngeren Menschen, wenn sie nur eine Cap irgendwie aufhaben, schon sagen, oh, ich bin doch kein Berufsjugendlicher. Die
aber
können
Michi,
das
ja. Aber Michi Beck, auf die Weite darf der das? Also auf der großen Leinwand mit Filter drüber und jetzt so mit 15 Meter, 20 Meter Abstand, sah das so aus, als wenn er es noch könnte. Aber ich glaube, ja.
Ich glaube, die dürfen das immer noch. Also die dürfen das, bis sie irgendwann tot umfallen, weil, hallo, Hip-Hop.
und Produktion. Also ich will nichts Schlechtes sagen, ne? Aber ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht um Smudo, weil Smudo da schon teilweise so ein bisschen rumlief wie so ein seniler alter Mann und ich wusste, wo er hin sollte. Also immer so die Blicke, wann ist mein Einsatz und dann, wo gehe ich denn hin? Vielleicht, ich habe Angst davor, dass er, wenn es noch 5 oder 6 Jahre oder 7 Jahre weitermacht, dass er einen Zivildienst leisten hat, der ja ein bisschen aufpasst, dass er nicht von der Bühne fällt.
Wär doch auch in Ordnung. Also kann man ja machen durchaus, daran soll es ja nicht scheitern. Aber ich glaube, bilde mir ein, dass das schon immer so ein bisschen so war. Also er war immer etwas der Verpeiltere von denen. Und anderen sind halt mega durchgecheckt.
So der große Bär. Der große, ja, tapsige Bär, der sich wahrscheinlich dann halt aber einfach früher auch schon um das Business gekümmert hat. So, Smudo wirkt halt irgendwie immer so, als wenn er mehr so für die Business-Sachen zuständig ist und ab und zu nochmal mitrappen darf.
Findest du?
Ja.
Habe ich keine Meinung zu, aber
naja.
Die werden das schon geregelt haben in den letzten 30 Jahren.
Sie haben 32. Auf jeden Fall ein fettes Programm aufgestellt. Es gab mega coole Medleys. Ich musste die ganze Zeit denken, so, ja, ich bin zwar kein Fanta 4-Fan, aber das ist schon okay. Was ganz anderes war so, dass wir als Support Gentlemen gesehen haben und wir fanden das beide ein bisschen traurig. Deine Vergangenheit mit Gentlemen ist halt ein bisschen tiefer als meine. Man kennt den halt und ich kenne ihn halt von früher und habe dann irgendwann gedacht, so irgendwie stimmt es nicht. Also irgendwie funktioniert Gentlemen nicht als Support in so einer großen Halle, weil du hast auf der einen Seite einen ziemlich mainstreaming Sound, er singt jetzt auf Deutsch und dann auf der anderen Seite hast du die Hits, die halt so irgendwie so lapidar halt reingeworfen werden, so, aber auch egal. Und man kann dem Ganzen halt, ich konnte dem Ganzen halt nicht so abgewinnen, sondern dachte halt eher so ein bisschen deplatziert. Und habe auch gedacht, dafür, dass du halt schon so große Sachen gespielt hast und eigentlich Halle gespielt hast, wirkst du gerade auf der Bühne, als wenn es das erste Mal ist, dass du so eine 10.000er-Halle spielst.
Ja, es war halt mega strange alles, finde ich. Er hat ja nicht nur Hallen gespielt, er hat ja in den letzten Jahrzehnten, er war Headliner auf der Summer Jam und wegen des Headliners sind 50.000 oder 70.000 Menschen gekommen und er hat da richtig gerockt. Also er hat wirklich, das waren geile Konzerte, also ich habe den super oft gesehen in kleinen Clubs, auf großen Festivals, in großen Hallen und es war eigentlich immer geil. Und ich habe mich auch danach so ein bisschen gefragt, ob er vielleicht mehr als eine halbe Stunde braucht, weil er dann irgendwie das Setup irgendwie sinnvoll strukturieren kann. Also man kann ja durchaus irgendwie die erste Hälfte den alten Scheiß machen und dann den neuen oder so. Aber er hat ja auch einen neuen Song gespielt, keine Ahnung wie der hieß, war als neu angekündigt mit einem 90er Rhythm und darauf dann wieder Patois gesungen. Und das dann jetzt aber nach dem ganzen Deutschen, also es war so ein bisschen, ich habe mich gefragt, was möchtest du eigentlich?
Jetzt für mich, was heißt Patois?
Das ist das Englisch, was auf Jamaika gesprochen wird. Wenn man Englisch sehr gut kann, dann versteht man das meiste in Patois auch. Also das klingt, ich konnte früher auch besser Patois als Englisch, weil Patois irgendwie so ein bisschen wie zu Englisch ist, wie Pfälzisch zu Hochdeutsch. für mein Gehör, zumindest für mein Sprachverständnis.
Tut mir leid, dass ich jetzt einfach so blöd frage. Aber du hast da eigentlich einen weißen Dude, der die Hauptsprache oder die Muttersprache aus Jamaika spricht. Hä?
Ja, generell hast du ja einen weißen Dude, der, wo man heute viel drüber spricht, der kulturelle, also Thema kulturelle Aneignung einfach. Ja. Aber bei ihm war es halt immer akzeptiert und also ich war selbst nicht in Kingston, aber ich war halt relativ tief in der Szene drin, in der Reggae Dancehall Szene und kenne halt super viele Leute, auch Leute von dort und er war halt immer akzeptiert, keine Ahnung, wie viel Joints er mit wem geraucht hat, aber er war halt als weißer Typ da immer total akzeptiert von den großen Produzenten und Musikern und Musikerinnen und deswegen zu der Zeit auch, wo man eben das Wort kulturelle Aneignung irgendwie nicht ständig gehört und benutzt hat, aber er durfte das, er konnte das. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn die Menschen, mit denen er damals sehr viel Musik gemacht hat, jetzt die Sing My Song Staffel gucken, das vielleicht gar nicht mehr so witzig finden würden.
Ist dieses Gentleman-Ding vorbei oder ist es einfach nur, man weiß nicht, in welche Richtung es wandert?
Das ist eine große Frage. Ist ja nach pandemisch irgendwie bei allen Acts, vor allem denen aus Deutschland, die Frage, ist das vorbei? Aber er sollte sich halt überlegen, in welche Richtung er will, meiner Meinung nach. Und dann kann er halt, also dann wird man sehen, ob es funktioniert oder nicht. Aber zweigleisig fahren funktioniert, glaube ich, nicht so richtig gut.
Aber Wenn wir dann so sind, dann will ich auch noch darauf hinweisen, dass das Samstagskonzert, auf dem ich gewesen bin, es war das Konzertewochenende. Ich finde das mega geil. Jetzt geht's langsam wieder los. Ich fange es wieder an zu lieben. Ich war am Samstag bei Cold Years und das ist eine unfassbar tolle Band aus von der Insel. Die so eine Mischung sind aus Sam Fender und Gaslight Anthem und die haben in einem pickepackevollen Headcrash gespielt und haben sich so gefreut. Das war unfassbar. Diese vier Jungs da auf der Bühne zu sehen, die sich so gefreut haben, dass sie eigentlich im Prinzip gerade in Deutschland vollere Konzerte spielen als auf der Insel und auch viel mehr Konzerte spielen können halt hier in Deutschland als auf der Insel. Und die haben echt den Glauben daran, dass Astra das beste Bier in Hamburg ist.
Aber es ist doch gar kein Bier. Darf man das überhaupt in diesem Podcast so formulieren? Oho.
Wir haben keinen Vertrag mit Astra.
Da darf man das sagen.
Das ist auf jeden Fall sagen.
Was war geiler? Große Arena am Sonntag oder kleines Konzert? Oder ja, musikalisch für dich ein Unterschied, ne?
Nee, kleines Konzert im Headcrash ist geiler.
Ja.
Selbst wenn der Sound halt beschissen ist und selbst wenn man irgendwie, weiß ich nicht, das Gefühl hat, das Headcrash ist nicht so der Laden für Live-Mucke, ziehe ich das kleine Konzert im kleinen Club eher vor als diese großen Produktionen. Die sind halt geil, das ist aber Entertainment. Das ist so Entertainment pur. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann auf einem Konzert bin, sondern es ist dann schon die große Unterhaltung, die großen Gesten, die große Inszenierung und weniger Konzert.
Ja, brauchst du wahrscheinlich dann auch einfach, um 11.000 bis 16.000 Menschen zu erreichen.
Und das Konzertwochenende, damit ich gleich nämlich auf dem erzählen kann, mit wem ich eine Kippe geraucht habe, haben wir am Freitag gestartet in unserem eigenen Konzert in Hamburg. Da war ich auf der Bühne und wir haben total viel tolle Energie gehabt und von draußen und von drinnen und überall kamen die Menschen her. Ich bin auch ganz froh, dass es nicht so eine große No-Show-Rate gegeben hat, wie ich am Anfang gedacht habe, weil irgendwie ist es momentan, man kann überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, wie viele Leute auf dein Konzert kommen. Kommen irgendwie 50 oder kommen sie alle, auch wenn es ausverkauft ist? Ich glaube, wir hatten irgendwie eine No-Show-Rate von 20%.
Das sah gut aus auf alle Fälle.
Das sah gut aus in der Hebebühne, voll. Die Menschen hatten eine gute Energie. Und das erste Mal seit 3 oder 4 Konzerten, wo ich auch das Gefühl hatte, man ist nicht so in dieser Geberposition. Manchmal musst du halt irgendwie immer geben. Und dann sind die Leute so und sind so, ja, gib mal ein bisschen mehr.
Und stehen da so und wippen und schauen dich erwartungsvoll an.
Genau, und warten halt einfach, dass du halt irgendwie die ganze Zeit nur Energie rüberbringst. Und dann, wenn das Song vorbei ist, dann klatschen die dann. Sondern die waren halt einfach sofort dabei, mitsingen, schreien, applaudieren. Das war ein richtig geiles gemeinschaftliches Gefühl.
Ja, habe ich auch vor der Bühne so empfunden. Aber es waren auch alle schon echt am Start, als du mit deinen Jungs auf die Bühne gegangen bist, weil euer Support Tina halt auch echt richtig cool war.
Die rockt ganz gut, ne?
Ja.
Das ist eine coole Sau, die hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Ich freue mich immer, eine starke Frau auf der Bühne zu haben. Oder zwei. Sie hat hier noch eine Gitarristin gehabt. Genau, und sie hat mitgebracht Matthias Engst. Von Engst. Und den habe ich mir nämlich geschnappt. Für eine Zigarette. Also für eine Kippe zwischendurch. Und das Interview würdet ihr jetzt hören.
Auf eine Kippe mit. Astra Culada setzt auf die Menschen, die unser Wirtschaftssystem noch am Laufen halten. Raucher.
Auf eine Kippe mit. Wir sitzen hier gerade im Raucherraum der Hebebühne bei unserem Soundcheck und beim Soundcheck von Tina und ich sitze hier gerade mit Engst. Hallo Engst.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich.
Wie wir uns hier gerade um das wundervolle Aufnahmegerät beugen. Bist total bescheuert aus.
Aber ich finde es gut, aber uns sieht ja keiner. Wir sind ja hier ganz unter uns. So ein bisschen hat das ein bisschen Swingerclub-Flair hier gerade.
Ein Darkroom, ne? Mhm. Ich musste was erzählen. Auf der Bank, auf der du sitzt, ne? Da haben wir jetzt neuerdings noch einen neuen Raum gefunden, der noch nicht aufgemacht worden ist. Also dreh ich mal um. So, da siehst du, da ist früher mal eine Tür drin gewesen.
Okay.
Die wurde dicht gemauert und das haben wir nicht gereiht. Dahinter sind noch 8 Quadratmeter, die unter die Treppe halt durchgehen. Und die große Überlegung ist das, nutzen wir das als Stauraum oder machen wir daraus das Mäuseloch? Also sozusagen so ein kleines. Also
für die verliebten Pärchen, die da so mal so einen kleinen Rückzugsort brauchen?
Ja, natürlich für die verliebten.
Also ich habe gehört, sowas passiert ab und zu auf Konzerten.
Habe ich überhaupt noch nie gehabt, dass da irgendjemand mal
rumgeknutscht hat oder so?
Ja, rumgeknutscht auf jeden Fall, aber niemals irgendwo auf dem Klo oder so. Also nicht bei unserem Konzert, das passiert nicht.
Ich glaube, das passiert bloß bei Rammstein oder so. Aber da ist der Sänger dann mit bei.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, ne? Aber Rammstein sind immer extra mit so einem Zelt unterwegs. Das Zelt heißt, glaube ich, auch das Pussy-Party-Zelt. Es gab ja früher mal, Rammstein hatten ja mal so eine Single, die hieß Pussy Party. Mhm. Und die haben sie damals veröffentlicht auf YouPorn.
Ja, ja.
Da gab es diese Premiere nur auf YouPorn, wo halt alle irgendwie, ne?
Genau, und da spielt lustigerweise eine Freundin von mir mit Sophie Logan. Das ist eine Pornodarstellerin, die wohnt jetzt auf Malle, ja, ja.
Du hast eine Pornodarstellerin als Freundin?
Durch tausend Ecken mal kennengelernt.
Aber jetzt nicht feste Freundin?
Nein, das ist nicht meine Freundin, um Gottes Willen.
Könntest du das, mit einer Pornodarstellerin zusammen zu sein?
Oh, du, ich sag mal so, wo die Liebe hinfällt, ne? Also ich glaube, ich bin ja so ein hoffnungsloser Romantiker und ich glaube, das kann man sich ja gar nicht aussuchen, an wen man sich, wenn man sich wirklich verguckt. Aber also im Vorfeld, wenn ich es wüsste, dann glaube ich, würde ich mich da eher distanzieren. So, also ich gucke ja auch keine Pornos, das ist ja Schweinkram. So,
ich gucke halt auch keine Pornos, ich habe noch niemals Pornos geguckt. Also ich finde halt auch Menschen, die Pornos gucken, sind schlecht.
Ekelhaft. Aber es wird auch im Alter schlimmer. Ich habe nämlich letztens große Diskussionen gehabt, weißt du, so früher als triebgesteuerter Teenie, da war das ja egal, ne? Hauptsache an und schmutzig und so. Und jetzt fange ich an, jetzt werde ich alt, jetzt gucke ich, die Inneneinrichtung gefällt mir nicht. Oder letztens so ein Ding angemacht am Strand und da habe ich gesagt, das ist ja nicht schön, das ist Sand.
Dann denkt man halt auch, die Frau, das ist doch scheiße.
Ja, genau.
Und du bist halt gerade mit dabei und überall ist Sand, das weiß man ja selber, wenn man irgendwie unterwegs
genau.
ist. Du hast überall Sand. Das kann doch nicht, also es ist halt auch nicht romantisch. Also Sand, kommt nur aus Filmen, das kommt nur aus Patrick Swayze-Filmen.
Wollte ich gerade sagen. Also und da merkt man dann, dass man so ein bisschen älter wird und merkt, die Einrichtung gefällt mir nicht. Also ich brauche mittlerweile zum Suchen für ein Filmchen, der mir gefällt, wesentlich länger als für den Spaß an sich. Wesentlich länger.
Nee, das Erste, was kommt. Du bist wie alt?
36. Also ich werde jetzt im Juli werde ich jetzt 37 tatsächlich. Ey.
Und also du heißt ja nicht nur Engst, du heißt, scheiße, das weiß ich gar nicht mehr, Christian, ne?
Nee, Matthias.
Matthias
Engst. Genau, Matthias Engst und Engst ist einfach dann der Bandname geworden, weil wir tatsächlich damals, es ist
Bandname. War das so ein Brüderding wie beim Matzen?
Nee, gar nicht, du, das war so eine Katastrophe, wir haben die Band gegründet und also einen Bandnamen zu finden, ist halt einfach auch echt schwer.
So. Dann nennt man einfach seinen Nachnamen.
Ja, wollten wir gar nicht, sondern wir saßen damals mit der ganzen Truppe zusammen und wollten abends feiern und saufen gehen. So, ne? Und dann zwei Stunden, da waren furchtbare Namen bei. Also so Captain Carajo und was weiß ich. Also, was man
Captain Carajo klingt wie so ein Comedian, ja, der aber halt nur bei N3 Comedians
scheiße. Ja, genau so. Das war dann auch so. Erst dachte ich, das klingt super. Und dann hatten wir da ich glaube, 20 Namen. Und dann hat Juri, unser Drummer, irgendwann gesagt, ganz ehrlich, lass die Scheiße jetzt Engst nennen und jetzt gehen wir los auf und so. Und dann, also ich selber hätte das jetzt gar nicht so gesagt, irgendwie so Engst, ich fände das so ein bisschen, und die Jungs waren immer so, du bist doch der Sänger und keiner weiß, dass, was ein Engst ist und dann passt das.
Aber ich finde das total gut. Also ich finde den Namen super einprägsam, weil ich gedacht habe, ihr habt aus Angst Engst gemacht. Mhm.
Oder Hengst ohne Haar, geht auch.
Ja, aber das ist schon wieder, dann sind wir bei den Pornos. Ich wollte gerade so ein tiefes Gespräch gehen, aber wir können auch wieder über Brüste
reden. Ja, aber Angst auch, also man kann es ja auch verbinden, so.
Hast du vor was Angst? So panische Angst so im Dunkeln? Vor unserem Mäuseloch?
Nee, das nicht, aber ganz hardcore Flugangst. So ganz schlimm. Hab mal eine relativ lange Zeit als Reiseblogger gearbeitet und hab dann mal Urlaub gemacht und musste mal rumfliegen und Urlaubsvideos machen halt so. Ne? Ja. Aber so Anti-Urlaub, also jetzt nicht so für den Standard-Touri, sondern so Island-Roadtrip zwei Wochen und sowas.
Das war halt, so für Instagram oder
nee, das für war Touri? Das war für, ja, so ähnlich, Urlaubspiraten war das so. Und für so ein Online-Portal, da findest du auch bei YouTube noch Videos, wie ich mir in Irland tierisch besaufe mit irgendwelchen Einheimischen und so. Und war super. Und,
mit Einheimischen aus Irland.
Ja,
als würden dann so irgendwie in Darf man überhaupt noch Eingeborene sagen?
Das sagt man nicht mehr, ne? Weiß nicht, man darf heute gar nichts mehr sagen, glaube ich. Also ich bin immer sehr, sehr froh, ich sage gar nichts mehr, weißt du?
Ich weiß, haben wir uns schon mal darüber unterhalten, als wir über die Sache mit Feine Sahne Fischfilet gesprochen haben. Und ich bin immer noch nicht weiter. Also ich bin noch nicht, ich verstehe noch nicht diesen Feine Sahne Fischfilet Missbrauchs Q, keiner muss Täter sein. Ich blicke da nicht durch. Nee, ich möchte mich da aber auch nicht reinlesen,
weil ich
Angst habe. Ich bekomme da zu viel schlechte Energie. Mhm. Wir haben uns ja irgendwie vor einer Woche schon gesehen bei dem Tina-Videodreh, den du halt gemacht hast und uns da kennengelernt. Wo du halt auch gemerkt hast, dass ich bin, aber ich wusste, dass du bist.
Und lustigerweise habe ich erst durch deine Voicemail, du meintest, cool, du kommst heute zur Show und filmst, aber ich habe wirklich deine Stimme wiedererkannt. Es war wirklich nur, wenn man die Stimme kennt, du bist halt wunderbar. So. Also das spricht ja auch für deine Stimme, die hat einen Wiedererkennungswert.
Es liegt daran, dass ich sehr viel Gin trinke und sehr viel geraucht habe. Oder sehr viel Gin getrunken habe und sehr viel rauche, leider.
Es ist auch so böse, ne? Sänger unter sich, man denkt immer, also ich mache zwar schon so Stimmhygiene und so, aber ich rauche halt auch wie ein Schlot, ne? Und ab und zu mal das eine oder andere Gläschen kommt halt dazu, ne?
Du rauchst, was rauchst du?
Ich drehe halt immer Pepe-Tabak, aber auch immer leichten Tabak und habe früher Schachtel geraucht, aber das war dann wirklich, da habe ich dann wirklich Kette geraucht und durch das Drehen ist einfach wirklich, es ist wirklich effektiv, dünne Kippen, man raucht weniger und ich bilde es mir wenigstens ein. So, ne?
Also ja, ich denke halt auch, aber manchmal ist es halt auch so, dass ich so eine scheiß So ein Scheiß hier, was rauche ich denn überhaupt? Was rauche ich denn überhaupt? American Spirit. Ah ja, ich rauche
irgendwie schon ewig den American Spirit. Rauchst du ja auch ewig so. Und bei dem Pepe ist halt auch, merkst du jetzt, ich muss jetzt schon zum dritten Mal die Kippe wieder anmachen, weil die geht immer aus. Ist aber ganz cool, weil mir das dann halt so ganz oft irgendwie bei Konzerten und so passiert. Dann rauche ich tatsächlich weniger, weil das Ding immer ausgeht. So, weißt du?
Aber das hat sich wie die Pest. Eine Zigarette zweimal anzumachen, dann stinkt die halt schon so und dann fühlt sich das nicht mehr so an, als wenn die halt so in einem weggeht. Also für mich ist Rauchen sowieso ein Mantra. Ich benutze halt auch Mentholfilter. Mhm. Wenn es keine Mentholfilter mehr geben würde, würde ich aufhören zu rauchen.
Oh, echt, ja?
Ja. Es gab ja irgendwie vor einem Jahr mal so die Situation, dass sie halt, glaube ich, alles, was mit Menthol gewesen ist, verboten haben. Aber ich dachte, ja, oh nein, dann habe ich mir...
Weil ungesund.
Habe ich mir ganz schnell bei eBay und bei allen Kiosken halt so ein Vorrat von 200 von diesen Tüten halt
okay, geholt. Du magst wirklich Mentholkippen.
Ja, ich kann keine parfümierten Zigaretten, also keine fabrikhergestellten Zigaretten mehr rauchen. Hasse ich wie die Pest, auch wenn ich betrunken bin.
Geht gar nicht. Nee, die Filter, die sind so eklig, wenn du so einen großen Filter in den Mund nimmst, finde ich allein schon. Das ist so, fühlt sich einmal nicht gut an. So. Und vor allen Dingen auch so, also es schmeckt mir einfach auch da nicht mehr. Also das... Also wenn gedreht und wenn mir jemand einen aus der Schachtel anbietet, dann nicht. Also dann rauche ich lieber gar nicht.
Das ist ja auch für mich wie so ein Mantra. Also ich brauche das auch, das Drehen wie ein Mantra, weil, ey, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, wir haben beide ein Problem mit so einem Aufmerksamkeitsdefizit.
Haben doch alle Sänger, oder? Das ist doch, irgendwo muss es doch hin.
Bist du ein Narzisst?
Nee, also das würde ich gar nicht so sagen. So, ne? Aber ich bin ja auch in diese Sängerrolle nur reingerutscht tatsächlich. Ich wollte nie Sänger sein und habe meine erste Punkband mit 14, da habe ich Gitarre gespielt, die hieß Plazenta, die gibt es übrigens, glaube ich, immer noch. Die ist aber jetzt eine Hardcore-Band geworden, aber früher war Punk gemacht. Und ich war nicht der beste Sänger in der Band, sondern ich war der am wenigsten scheiße gesungen hat. Aber trotzdem mega scheiße gesungen. Ja, und dann bin ich da irgendwie so in diesen ganzen Quatsch reingerutscht und irgendwann dann halt Sänger geworden. So, ne? Und ich liebe das halt aber auch, und da haben wir ja letztens auch drüber gesprochen, du musst ja als Sänger auf der Bühne sehr offensiv sein, musst ja schon die Leute entertainen. Und gab mal einen guten Satz, hat mal Samu Haber von Sunrise Avenue hat mal zu mir gesagt, wenn du nicht selber auf der Bühne 100% von dir überzeugt bist, wie willst du es dann schaffen, nur 50% bei den Leuten anzubringen? Du musst halt selber dein größter Fan sein. So, ne?
Wenn du selber keinen Bock hast, haben die Leute auch keinen Bock.
Genau, das spüren die Leute. Das spüren die Leute halt einfach tatsächlich, ob du davon überzeugt bist. Und wenn du unsicher bist auf der Bühne oder so wirkst, dann kannst du eigentlich dich schon begraben, und deswegen musst du, glaube ich, als Sänger schon so eine gewisse Selbstverliebtheit haben, aber in einem gesunden Rahmen ist, finde ich, auch vollkommen okay. Und privat zum Beispiel, ja, ganz anders. Ne? Also ich bin
privat ist ein ganz anderer
als ja, hier. Ja, also ich trinke schon gerne, ich kann auch gut mit Leuten und so, ne? Aber bin eigentlich also privat tatsächlich total unsicherer Typ. So, ne?
Das ist das zweite Mal, dass wir miteinander reden, und das zweite Mal, dass du ankommst und durchgemacht hast, du kannst mir überhaupt gar nichts mehr erzählen.
Aber trotzdem, aber ich war immer schüchtern. Immer schüchtern und nicht
nüchtern. Schüchtern durchgemacht.
Ja, schüchtern durchgemacht und nicht nüchtern. Super, ey. Auch ein guter Albumname, ey.
Ja, ich habe neulich auch einen guten Albumnamen gehabt, und zwar 40 Jahre Probezeit.
Oh, das ist auch gut, ja. Ohne Proben ganz nach oben ist ja auch so ein Klassiker. Also, ne?
Boah, ohne Proben ganz nach oben.
Habt ihr einen Proberaum?
Ja, hier oben in der Hebebühne.
Ach krass, ja, super.
Weil wie gesagt, das ist ja unser Wohnzimmer hier.
Ach geil, Alter, oh Gott, ja, das wäre ja wirklich... Also wir haben keinen Proberaum, ne? Also, weil einfach, dass sich über die Jahre, wir haben ja irgendwie zwei Leute mit Kindern in der Band irgendwie und alle irgendwie viel zu tun und keine Ahnung. Und wirklich in einem Jugendclub, in dem wir schon super lange am Schlüssel sind, da treffen wir uns dann halt einfach, wenn eine Tour kommt, dann bauen wir da alles auf der Bühne halt auf und wie so Live-Situationen, und dann machen wir da unsere Generalproben halt immer vor Touren, so 3-4 Mal oder so. Ja. Aber wir haben immer gemerkt, dass dieses Proberaumkonstrukt super geil ist. Aber so irgendwie, ich habe auch keinen Bock, jetzt in Berlin sind die Räume auch relativ teuer, so, weißt du, und irgendwie jetzt 500-600 Euro im Monat für einen Raum zu bezahlen, den er effektiv nicht nutzt, so.
Man hat nicht mehr so viel Zeit wie als 20-Jähriger.
Ja, und da war das halt geil, ne? Da hast du dich halt getroffen, am Wochenende hast du halt gejammt, hast halt zusammen Songs geschrieben, dann hast du halt irgendwie auch, weiß ich nicht, also Bierchen gesoffen und keine
Ahnung. Aber das machst du ja immer noch, bloß halt gezielt.
Genau.
Ich meine, das wird ja auch schwieriger, wenn du halt ein Kind hast. Ne? Du kannst ja nicht mehr irgendwie zweimal in der Woche zum Proberaum fahren. Mm, genau. Und wenn es halt nicht richtig läuft, dann sagst du, okay, dann holen wir uns halt einfach eine Kiste Astra und dann ballern wir uns halt einen rein. Und dann ist es trotzdem gut, weil wir alle besoffen sind. Ich meine, so war das früher bei uns.
Ja, also, wir haben bei uns halt auch. Also wir dachten dann nochmal, wir sind echt gut.
Ja, genau. Aber wir proben halt richtig viel, aber null.
Genau, also es kam aber effektiv gar nichts bei rum, also außer Kopfschmerzen halt. Aber super, also auch das gehört ja auch dazu. Und das fehlt mir heutzutage ziemlich bei vielen Bands, so dieses so ein bisschen back to the roots halt. So, ne? Also viele, viele Bands sind unfassbar gut technisch, auch gerade jetzt zum Beispiel in Berlin. Aber manchmal fehlt mir so ein bisschen dieser Dreck und Rotz. So, ne? Also dieses noch wirklich... Ja, back to the roots. Halt,
die sind schon Stars. Hm. Also wenn die auf die Bühne kommen, sind die schon Stars. So habe ich das Gefühl. Wir haben halt öfters hier Konzerte gemacht, auch von einer anderen Generation, von der Generation TikTok. Hm. Und das sind unfassbar gute MusikerInnen gewesen. Die haben teilweise halt so Shows hier gedroppt in den 200er-Laden, wo du denkst, okay, das klappt aber auch vor 600, genauso. Mhm. Also mit eurer Produktion zusammen, so wie ihr die Show aufgebaut habt. Hammer, ihr seid jetzt schon so professionell, wie ich niemals sein werde. Mhm. Aber dann denke ich halt mal so, wer will denn das so glatt? Wer will denn ein perfektes Album? Wer will denn halt eine perfekte Band haben? Ich will mich doch mit irgendjemandem identifizieren können.
Genau, und Ecken und Kanten, das finde ich halt so wichtig. Und gerade, ich höre wirklich super breit gefächerte Musik. Also das ist wirklich über Pop. Also ich glaube, bis auf wirklich Elektro und Deutschrap höre ich, glaube ich, wirklich alles. Also das kann auch mal Leif Aldin sein, das kann aber auch Slayer sein. So, das ist so, also wirklich durch die Bank weg alles. Ein guter Song ist ein guter Song. Aber tatsächlich, ich höre momentan nur noch Bands irgendwie und Künstler eigentlich fast ausschließlich aus den 80er, 90ern. So, weil irgendwie gefällt mir das so gut, auch so gerade Grunge-Bands irgendwie so, ne? Und da komme ich gerade wieder so an. Ich höre ganz viel alte Mucke. So eine großartige Band zum Beispiel, die kennt keine Sau in Deutschland. Union Youth. Das war so
die. Der deutsche Nirvana-Abklatsch.
Es gibt eine unfassbar gute Doku. Könige der Welt ist, glaube ich, bei MDR irgendwie drin in der Mediathek. Und der Klassiker, ne? Grunge Band, die waren in Amerika riesengroß. Die waren mit den Pumpkins auf Tour und alles. Die kannte hier keine Sau. So, und die haben Support hier gespielt für so Such a Search und so eine Sache, ne? Also diese ganzen 2000er Bands. Und waren aber in Amiland riesengroß. Die waren mit den ganzen dicken Bands auf Tour.
I've got to run away. Oder hier Fruits of the Nation und sowas. Also
Wahnsinn.
Unfassbar gut.
Aber ist auch schon wieder 20 Jahre her.
Ja, ja. Und der Sänger, die Doku ist richtig krass. Also kann ich auch eigentlich nur jeder Band und tatsächlich auch jedem Sänger empfehlen, der auch leider, also wenn meistens sind es ja auch die Sänger, die so ein bisschen Alk- und Drogenaffin sind. Und die Doku geht halt nach 15 Jahren, kommt die Band wieder zusammen in der Psychiatrie, wo der Sänger sitzt. So, und da sehen die sich halt das erste Mal und arbeiten halt ihre ganze Bandhistorie, aber die halt komplett zerbrochen sind wegen diesen ganzen Drogen und Alkscheiß halt so. Ne?
Ja, manchmal klappt es ja halt. Ich habe gerade gesehen, in der Fabrik spielen zweimal Selig hintereinander. Mhm. Und ich bin irgendwie mit Selig eingestiegen, so in dieses ganze Deutsch-Pop-Kram, mhm. aber irgendwie halt auch Mucker-Kram-mäßige. Und dann war es halt, dass als ich Selig entdeckt hatte, irgendwie dann Selig auseinandergebrochen ist, mhm. weil halt Fame und der dann Zinnober gegründet hat und dann war auf einmal alles weg. Also hier, wie heißt er, Jan Plefka.
Ja.
Und da war halt auch diese Situation, dass gemunkelt wird, dass Jan Plefka definitiv halt auch sich halt irgendwie Hilfe gesucht hat. Mhm. Und aber schön, dass die es auf jeden Fall nachher noch wieder geschafft haben, irgendwie wieder so ein Comeback-Album zu machen. Das ist ja auch schon wieder 10 Jahre.
Ja, ja, aber das war gut. Das war ein richtig gutes Ding. Ey. Muss man ja wissen. Die sind ja auch direkt auch irgendwie hochgechartet und so. Also, aber das war ja auch gerade die Zeit, wo die rauskamen, war ja auch gerade so noch diese Zeit, wo so Silbermond und so alle auch gerade am Start waren. Also da war deutsche Musik gerade auch irgendwie gefragt.
Hast du Angst davor, dass dadurch, dass man halt auch merkt, dass deutsche Musik ja eigentlich nicht mehr gefragt ist? Also es ist ja wirklich, wir merken es halt durch unsere Radio-Promotion und so, die halt auch sagt so, ey Leute, Radio mit deutscher Musik, das ist so ein Wegklicker.
Ja, ja.
Im besten Fall muss es halt international klingen. Mhm. So, und die größten Acts, die wir halt gerade irgendwie haben, hört man definitiv, das sind alles KünstlerInnen, die halt international halt singen.
Mhm.
Hast du Angst davor, dass das mit Angst...
Also, naja. Also das ist natürlich auch immer wieder Thema, ne? Das geht natürlich auch irgendwie dann, wie du es gerade sagst, ne? man spricht dann mit den ganzen Radiopromo-Leuten, man redet mit dem Label und so weiter, aber wir haben halt von Anfang an gesagt, als wir die Band gegründet haben, ich habe in etlichen Bands gespielt, habe dann 2015 so eine Pro7-Show mal irgendwie mitgemacht, so eine Band-Scheiße da irgendwie, habe das auch gewonnen, habe das aber tatsächlich auch nur mitgemacht, weil ich komme aus dem Ghetto, habe irgendwie einen Pflegerjob gehabt, so, habe kaum Kohle gehabt irgendwie und alles. Und dann kamen die auf einmal an und meinten, ey, hier, pass mal auf, hast du Bock, 3 Monate Barcelona, kriegst halt jede Woche ein Tausi bezahlt.
What?
Und also die anderen haben weniger gekriegt, aber ich habe einen super guten Musikanwalt gehabt und der hat gesagt, pass auf, ich krieg da mehr raus. Und als ich das dann alles durch hatte, da gab es dann sozusagen auch einen Deal mit Sony geben und so weiter, und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. So, ne? Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt Ängste gründe, das ist so meine letzte Band, mein letzter Anlauf, und das ist so kompromisslos das, was ich machen will. Und das ist auch gut so. Und wenn es Erfolg hat, hat es Erfolg. Wenn nicht, dann nicht. So.
Wir merken gerade, dass wir halt gerade in den Soundcheck reinkommen. Einen Moment, ich mach mal kurz meine Tür zu machen.
Bin gleich da. So, dann mach ich mir in der zweiten Mal das zweite Bier auf, ne?
Was für ein Bier! Voll live dabei! Oh!
Da
ist live.
Das ist live.
Ich habe direkt mal die zweite Hülse hier aufgemacht. Ne?
Wow! Komm ich direkt um, Alter. Ich muss dir was gestehen. Ich kannte euch schon viel früher. Weißt du, was ich früher gemacht habe, um unseren Instagram-Channel aufzubauen? Das machen halt auch die Bands. Die gucken sich an, welche Bands zu denen passen. Und dann gehen sie zu den Fans, die halt auch aktiv bei euch halt unterwegs sind. Ah. Und dann gehen sie da rauf und dann liken sie Bilder von den Fans, um auf sich aufmerksam zu machen.
Oh, das finde ich vollkommen in Ordnung.
Habe ich vor zwei Jahren gemacht. Habe ich bei euch richtig hart gewildert. Es gibt ein paar Leute, die uns halt durch euch kennen, weil ich halt richtig hart gespammt habe. Das mache ich nicht mehr. Es funktioniert auch nicht mehr so. Früher ging das Instagram-mäßig noch so, aber die haben den Algorithmus so umgebaut.
Und da blicke ich sowieso immer nicht durch. Aber das finde ich so, ganz ehrlich, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil diese Ellbogen-Mentalität war so, als ich 20 war, weiß ich noch, also jetzt Berliner Szene gerade, da gab es das ganz krass, so Ellbogen. Also jeder hat um seine Fanbase gekämpft. Und ich glaube aber heute ist es gerade so im deutschsprachigen Rock- und Pop-Bereich, so die Schnittmenge ist so groß und man kann sich, weißt du, Leute können auch auf mehrere Konzerte gehen und ich finde auch diesen Support unter Bands, das ist ja wie heute, weißt du, so irgendwie gestern saufen gewesen, Kamera mitgenommen und gesagt, so ey, komm ich her, film mich hier, klar, supporte ich euch, gebe ich euch das mit, ist doch cool, weißt du, ich habe einen coolen Abend, kann einen trinken, sehe zwei geile Bands, so, fertig, muss ich ehrlich sein, hätte ich vor 10 Jahren nicht gemacht, so, da war ich auch so, nee, das ist ja dann so Band und das ist ja irgendwie kacke. Heute bin ich so, ey, ist doch geil. So, ich freue mich auch für jede Band aus meinem Genre oder irgendwie unserem Genre, die auch durchzieht und Erfolg hat. So, das ist, da hat sich vieles verändert, weil dieser Rockstar-Gedanke, sag ich mal, dass man halt doch mal das schafft, so als deutsche Band durchzustarten, wie halt Feine Sahne oder die Broilers oder so, weißt du? Ja. Das ist halt so gering. Zum Beispiel Broilers, beste Beispiel für mich, habe ich in kleinen Läden gesehen, da waren die noch eine Skinhead-Band, so, weißt du, eine Oi-Band. So. Und heute muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja, wenn man muss gewisse Moves machen, um die breite Masse zu erreichen, aber wenn ich dann halt sehe, dass die Broilers eine Weihnachtsplatte rausbringen und Bettwäsche, also ich habe echt gedacht, das ist ein Witz, Broilers Bettwäsche, du kannst mit den Broilers ins Bett gehen und Weihnachtskugeln und jeder macht seinen Gin und das ist, also bei Suff bin ich immer noch dabei, das unterschreibe ich noch, aber wenn eine ehemalige Oi-Skin-Band irgendwie anfängt, ihre eigene Bettwäsche zu machen, da wird es mir dann zu cheesy und das wäre dann auch so, wenn unser Label dann sagen würde, ey Jungs, jetzt mach mal hier, das verkauft die super gut. Da würde ich auch dann sagen, ey, da habe ich keinen Bock drauf.
Wenn es ein guter Gag ist, dann nehme ich als Gag, so also, komm, wir machen Gag, mal,
super.
Ist das dann auch in Ordnung. Aber es gibt halt auch die eine oder andere Künstlerin, von der ich halt weiß, dass die halt auch dieses Weihnachtsgeschenk halt hart mitnimmt und das dann beim zweiten oder beim dritten Weihnachtssong auch nicht mehr, wo man sagt so, nee, das ist mir ein bisschen...
Also nicht um jeden Preis.
Das ist mir auch ein bisschen zu witzlos. Also dann stimmt halt auch der Gag nicht mehr, weil man den halt immer wieder erzählt.
Ja, ja.
Ich glaube, das sind auch immer noch Leute, die halt Luke Mockridge irgendwie gut abfinden.
Oh Gott, ja, ja. Ja, ist ja auch geil. Es ist ja sowieso, ne, gerade, wenn du das jetzt sagst, es ist ja einfach unfassbar. Ich muss dazu sagen, ich habe von diesem ganzen Instagram-Zeug und so wirklich... Also ich musste mir jetzt gerade von einem Gitarristen irgendwie nach, weiß nicht, 4 Jahren Instagram dann erklären lassen, was Reels sind, so. Und das dann, und da kriegen wir viel mehr Reichweite und so. Und ich finde das aber so bescheuert, so, ne? Also, da sind wir dann wieder bei, ja, man muss das Game irgendwie ein bisschen mitspielen, weil du kriegst halt Reichweite und erreichst neue Fans und das ist ja auch gut, weil die Band größer wird und man so auch einfach neue Fans dazu gewinnt. Aber ich tue mich halt unfassbar schwer damit, halt irgendwie so jeden Blödsinn so effektiv zu betreiben, damit die Band nach vorne kommt. Ist natürlich für jeden Manager und für jedes Label eine Katastrophe, wenn der Sänger sowas sagt.
Wie, du willst nicht TikTok machen?
Ja, ey, du, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben auch einen TikTok-Channel, den habe ich aber noch nie besucht, ich habe nicht mal TikTok drauf und das ist für mich auch total, also ich bin ja noch so, also ich habe tatsächlich noch irgendwie letztens die Zugangsdaten von meinem MySpace-Account gefunden, oder? Also da muss ich eigentlich echt mal
raufgucken. Mit der privaten Telefonnummer von Justin Timberlake, der es damals mal gekauft hat.
Echt, der hat es gekauft?
Der hat es damals gekauft.
Also ich weiß auf jeden Fall, jeder war mit Tom befreundet.
Ja, aber jetzt, guck mal, jetzt ist es schon wieder so ein bisschen, also alte Männer erzählen
ja, Krieg. Ja, oh, ganz schlimm.
Alter,
ja.
Ich werde ja von der Krieg verpflichtet. Ey. Ich bedanke mich einfach ganz herzlich, weil wir haben jetzt in diesen Soundcheck-Situationen, das ist ja auch sowieso nur so ein Viertelstunden-Ding, wir haben auch schon mit 2 Kippen geraucht. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr auf die Show heute.
Ihr spielt am 1.7. im Übel und Gefährlich.
Yes.
Es gibt auch noch Karten.
Es gibt noch Karten. Also ich glaube, die Show ist jetzt so zur Hälfte voll. Sind wir schon ganz zufrieden mit. Und
muss lauter sprechen.
Weil wer möchte, kann sich natürlich für den 1.7. Übel und Gefährlich hier Ängst und so spielen da. Rock'n'Roll, vorbeikommen, saufen.
Ja, so wie hier gerade eine verzerrte Gitarre und
was. Richtige Männer.
Okay. Ey, Ängsti, ich glaube, wir werden heute Alkohol trinken.
Ja, ich glaube auch.
Soll ich was verraten? Wie lange bleibst du hier?
Bis morgen. Aber wir haben extra einen Zug erst 14:30 genommen. Das heißt also.
Ach scheiße, ich hab morgen das erste Mal.
Ich weiß, du hast gesagt, morgen ist auch noch so ein geiles Konzert, ne?
Nee, ich habe eine Einladung zu einer Einweihung von einem SM-Club. Weil wir hatten im letzten Podcast, also es ist schon irgendwie 1,5 Jahre her, hatten wir eine Domina und die hat uns eine Einladung geschickt, mir und Daniel, ob wir nicht in diesen SM-Club kommen, weil, ne, Einweihung, ja. Hat sie jetzt gerade eröffnet. der ist jetzt gerade nicht da. Und wo ich gedacht habe, so du.
Oh Gott. Also das ist jetzt gerade der Moment, wo ich echt, sonst bin ich immer sehr traurig, wenn ich aus Hamburg abhaue, aber jetzt ist es okay. Richtig traurig.
Du hättest ja auf jeden Fall meinen Latexanzug
eingebaut. Oh Gott, ey, ich habe eine Latexallergie, ehrlich.
Ehrlich?
Das ist kein Witz, Alter.
Ja, gut. Gut, dann geht's jetzt weiter zur normalen Show. Tschüss, Ängsti.
Ciao.
Da sind wir wieder zurück. Folge 113. Das war gerade ein kurzes Interview vom Freitag mit Matthias Ängst und ich sitze hier immer noch mit Katharina Schlaab, heute am letzten Tag. Deshalb greife ich das Gespräch von mir und Matthias auf, der über seine Freundin gesprochen hat, die Pornodarstellerin gewesen ist. Pornos.
Ist ein Thema, was weniger totgeschwiegen werden sollte. Und es gibt mittlerweile bessere Seiten als früher.
Findest du, dass Pornos totgeschwiegen werden?
Ja, schon noch.
Also den Konsum also jetzt, von Pornos?
Ja, ist noch lange kein Thema für ein Familienfest. Und ist immer noch so ein bisschen hihihi und wie 14 fühlen. Weil, wenn man offen drüber spricht, dass viele Menschen Pornos konsumieren und das nichts Schlimmes ist.
Aber keiner drüber spricht.
Ja.
Also so heimlich. So.
Ja, klar.
Ja, aber es gab ja damals auch keine anderen Möglichkeiten. Damals. Geht wieder zurück. Damals. Ne? Jetzt hast du halt die Möglichkeit, das überall sofort zu konsumieren. Damals hat es echt, also das hat was mit Arbeit zu tun gehabt, sich irgendwo ein Porno herzubekommen.
Ja.
Vor allem diese dummen dänischen Pornos, die es halt damals gab.
Also.
Die hatten damals sogar noch Story.
Ja. Als ich angefangen habe, mich irgendwie für Pornos zu interessieren, war das die Zeit, wo man sowieso alles illegal runtergeladen hat. Und das war dann auch nicht so schwer. Du hattest halt einfach eine scheiß Qualität oder hattest irgendwie 5 Files und dann waren die in der falschen Reihenfolge, was in einem Porno auch ganz witzig ist eigentlich. Und es gab aber noch, erinnere ich mich gerade auf Arte sogar, glaube ich, gab es nachts so Erotikfilme, die aber auch deutlich weitergegangen sind als das, was gibt es heute überhaupt noch sowas im Free TV? Ich weiß es gar nicht. Aber die waren jetzt für meine Pubertät ganz okay.
Was heißt weitergegangen? Weiter im Sinne von Story oder weitergegangen im Sinne von, was kann man alles im Free TV sehen?
Zweiteres. Also da wurde mehr gezeigt.
Also auch mal ein Penis?
Ja.
Ein irrigierter?
Ja.
Ich glaube, du darfst gar keinen irrigierten Penis im Fernsehen zeigen.
Darfst du nicht?
Nee, ich glaube nicht.
Auch das ist irgendwie strange.
Also irrigierte Penisse dürfen halt nicht im Fernsehen beziehungsweise auch in Filmen gezeigt werden.
Auch nicht nachts?
Nee.
Gibt es das überhaupt noch, dass es so eine Uhrzeit gibt, wo dann das Erwachsenenprogramm anfängt?
Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Also ich kenne das damals noch von Vox, hat es irgendwann mal gemacht, dass sie angefangen haben, so sexy Sportclips zu zeigen, irgendwann ab 12 Uhr. Und,
stimmt.
Und Hamburg 1 hat es auch gemacht. Ich glaube auch Eurosport. Aber mit der Zeit wurde es immer weniger, weil ich glaube, dass die Pornoindustrie, als sie dann halt online gewandert ist, dass sich das nicht mehr gelohnt hat, da Werbung zwischenzuschalten. Weil das, was du halt im Fernsehen zeigen kannst, ist halt vielleicht für den Pornokonsumenten zu wenig, weil es keine irrigierten Penisse gab.
Ja.
Und dann lohnt sich das halt nicht mehr zu gucken und da Werbung zwischenzuschalten. Es gibt ja auch nicht mehr diese Hotlines, die es halt immer da gab. Ruf an. 01. Die
gibt's doch noch.
Ja, aber damals
hast du. Die sind doch an der Seite von den Pornoseiten jetzt in Werbung geschaltet, oder?
Nee, weiß ich gar nicht. Gibt's das?
Ich glaube, die gibt's noch.
So, das ist online gewandert. Ich glaube, es gibt nichts mehr, was mit Sex zu tun hat im Fernsehen. Ich war mal in Spanien 2005 oder 2006. Und dort gab es auf jeden Fall im Free-TV ab 22 Uhr wirklich alles zu sehen. Da war ich sehr überrascht.
Dass wie lange ist das her?
Ja, 2005, also 17 Jahre.
Okay.
Apropos Familienfest, da muss ich auch was erzählen. Also wir hatten ja die Domina hier bei uns im Podcast vor 1,5 Jahren, die Aurora Nia Nox. Und die Aurora Nia Nox, die war so freundlich und hat Daniel und mich eingeladen zu ihrer Eröffnung von ihrer neuen wie heißt das, BDSM-Club oder ihrem SM-Studio. Da Daniel gerade auf der Schlagertour ist, was ja im Prinzip auch ein bisschen BDSM ist und Selbstgeiselung, bin ich alleine hingegangen und wusste erstens nicht, was ziehe ich an oder wie viel ziehe ich an und was erwartet mich da, weil das Treffen schon um 15 Uhr gewesen ist und dann dachte ich so, Mensch, komme ich da jetzt rein und irgendjemand wird dann schon ausgepeitscht. Und als ich da angekommen bin, in diesem Bürogebäude, hat mich Folgendes erwartet, und zwar eine Art Familienfest. Es war ein Familienfest. Es war wie auf dem 50. Geburtstag anzukommen. Man kam dann rein, das ganze SM-Studio sah so ein bisschen aus wie eine Agentur. Ne? Zwar alles ein bisschen dunkel gehalten, in so einem dunklen Grau, aber halt mit Gold und viel Kunst und viel ästhetischen Bildern.
Also nicht das typische Rot.
Nicht das typische Rot, was man denkt, und Schwarz, sondern halt Grau, Gold und eine interessante Inneneinrichtung. Das war auch die Mutter von Aurora Neal Knox da und hat mir halt einen Kuchen angeboten. Und die Schwester war halt da, aber man ist halt irgendwie ins Gespräch gekommen und es war also irgendwie so wie so ein großes Familientreffen. Dann wurde ich ein bisschen durch die Gegend geführt und man hat mir die Räume gezeigt. Und was ich ja richtig krass finde, war, dass sie dort mit Weiß und Schwarz arbeiten. Weiß ist sozusagen das Helle, das Reine, und man kommt dann so in eine Arztpraxis rein. Die hat sozusagen in ihrem Erotikstudio eine voll eingerichtete Arztpraxis. Mit einem Arztstuhl und mit Instrumenten und, na gut, der Einzige.
Mit den typischen Arztinstrumenten?
Naja, nicht. Also ich war schon sehr überrascht, was oder welche Form und welche Größen es auch von Plugs gibt. Also Sachen, die man sich halt in diverse Körperöffnungen hineinführt. Also riesengroß, wo ich denke, das kann doch überhaupt niemals nirgendwo passen. Aber anscheinend schon. Was man nicht alles mit Gleitgel machen kann, ne?
Ja.
Ja.
Ja, aber ist doch cool, wenn, das, also ist ja auch wieder das Ding, so dieses typische Rot und Schwarz und nur Lack und Leder spricht ja auch nicht jeden an und spricht halt vielleicht auch viele nicht an, denen das dann zu Oldschool-Klischee behaftet ist, die aber auch Kundinnen sein könnten.
Wie meinst du das?
Dass es dann vielleicht Sinn macht, wenn man so ein Studio neu eröffnet, dass man das mit Gold und Grau und keine Ahnung gestaltet?
Also die Inneneinrichtung ansprechend, anspruchsvoll. Eine anspruchsvolle Inneneinrichtung.
Ja, ansprechend fand ich jetzt irgendwie passender, aber ja.
Wie ansprechend fandst du passender?
Naja, ansprechend ist, glaube ich, das passendere Wort, aber also ist ja dann vielleicht oft ansprechender, als wenn du in eins von den Hotels gehst auf der Reeperbahn, die nie umgebaut wurden und einfach nur zu Hotels gemacht wurden, wo noch der alte rote Teppichboden drin liegt oder sowas und du halt irgendwie mit den Klischees erschlagen wirst. Ich habe auch mal in einer Bar gearbeitet.
An der Bar?
Ich habe in einer Bar gekellnert,
ja.
In Mannheim.
Ja.
Das war im Jungbusch, wo super viele Kneipen sind und super viele Studentinnen halt weggehen. Und unter der Woche war das so für Studentinnen irgendwie gedacht, also auch mit, keine Ahnung, irgendwie zwei Bier für wenig Geld und irgendwie so angeboten. Und am Wochenende waren da immer Fetischpartys. Und das war auch so, dass unter der Woche, also wir haben halt die Deko irgendwie nie weggeräumt, was Menschen, die studieren und ein Bier für einen Euro trinken wollen, halt auch herzlich egal ist. Aber das war jetzt nicht die Kneipe, wo du dann hingehen konntest, wenn deine Eltern zu Besuch waren und du denen mal zeigen wolltest, wo du ein Bier trinken gehst, irgendwie zu noch angemessenen Uhrzeiten, weil das halt alles so klischee-mäßig war. So ein bisschen drüber irgendwie auch. Du schaust, als würde ich Bullshit erzählen.
Nein, beende ruhig den Satz.
Der war zu Ende.
Ach so.
Du verstehst nicht, was ich sagen wollte.
Nee.
Ich wollte nur sagen, dass ich es schön finde, zu hören, dass es in Hamburg jetzt ein Studio gibt, wo nicht nur die Klischees, die man aus den schlechtesten Pornos, billigsten Pornos kennt, bedient wird, sondern wo auf Ästhetik geachtet wird und alles ein bisschen stilvoller gehalten ist.
Suchst du dir so auch die Pornos aus, die du guckst?
Es gibt einfach Seiten, die schon mal irgendwie für meinen Geschmack schöner sind. Es gibt eine Seite, die ist rein von Frauen gemacht und die Frauen bestimmen, wie sich die Filme entwickeln. Und für eine Regie und so weiter, also sind Männer schon beteiligt, so, hilft oft. Mhm. Es ist dann nicht so, es bedient nicht nur die fünf Klischees, also die fünf Klischees, wo man sagt, das wollen die Männer sehen.
Was sind denn die fünf Klischees, die nur Männer sehen wollen?
Viel Machtspiele, aber unausgeglichene Machtspiele, glaube ich.
Also
so kommt es mir immer rüber.
Der Mann ist der König, der King,
ja,
der natürlich, bestimmt, wie es halt zu laufen hat.
Und kann auch nur dann Lust empfinden und nicht, wenn die Frau dann mal die Macht übernimmt. Oder halt, wenn es einfach ein Spiel ist.
Also stumpf. Also, ja, also ja. Nach Schema F.
Ja.
Der Porno fängt an. Wir haben einen Typ und der sagt, du hast nicht die Miete bezahlt.
Ja,
und die
genau.
Frau sagt, ja, Entschuldigung, ist gerade ein bisschen, mein Mann wurde gerade von der Polizei abgeholt. Ich habe kein Geld mehr. Ja, wie können wir das denn regeln? Ja, ich könnte dir einen Gefallen tun. Und dann geht's los und du hast als erstes einen Blowjob. Dann hast du Position Doggy-Style. Dann hast du Position Cowgirl. Und zum Schluss wird geblasen und ins Gesicht
gespritzt. Ja, am Schluss wird definitiv nochmal geblasen.
Zum Schluss wird geblasen und nochmal ins Gesicht gespritzt.
Ja. Ja.
Das ist Schema F für Männer.
Ja, und dann halt auch gerne noch schlecht gemacht auf den Seiten, also auf die ne, kostenlose Seiten. So die man als erstes kennt.
Mit dem Camcorder aufgenommen.
Also man kann doch auch Pornos machen mit ein bisschen ästhetischem Anspruch und irgendwie auch mal, also bei allen Filmen ist ja irgendwie Kameraeinstellung und Licht entscheidend.
Ja.
So, und warum wird das bei Pornos so oft nicht beachtet?
Weil es auf Masse geht, glaube ich. Du musst auf Masse produzieren.
Aber bei den großen Filmen doch auch. Achso, ja. Du meinst, dass das wegen kleinem Budget...
Genau, kleines Budget, musst auf Masse produzieren. Ich meine, wie viel Geld kostet ein Porno? Wie viel Geld bekommt eine Pornodarstellerin? Und dann musst du, glaube ich, auf Masse produzieren, dass du ja viele Frauen abfrühstücken kannst und als Mann halt immer dich durchklicken kannst und guckst, wo gibt es neue Frauen? Wo gibt es eigentlich immer das gleiche Schema F, nur mit einer anderen Person?
Ja, aber Budget ist nicht immer das, was fehlt. Also... Man kann ja auch mit wenig Budget gute Videos machen. Mm. Mit ein bisschen.
Wenn man einfach ein bisschen
überlegen, Liebe, wie man. Liebe ja, genau, ein bisschen Liebe reinsteckt.
Hast du den Jan Böhmermann-Pornofilm gesehen?
Es gibt einen Jan Böhmermann-Pornofilm?
Ja, Jan Böhmermann hat beim ZDF-Magazin in der Phase, in der er Corona gehabt hat, haben die einen Beitrag ausgestrahlt, den sie schon bearbeitet hatten. Und da ging es darum, also um Pornografie und am Schluss haben sie einen Pornofilm gezeigt, der ansprechend gewesen ist oder halt auch von Regie von Frauen und der ist jetzt auch im Netz.
Mit Jan Böhmermann,
ja, genau,
mit in der Jan Hauptrolle? Böhmermann
und Olli Schulz als bester Freund, der gefragt, warum liegt hier Stroh?
Ja, nee, kenne ich nicht, klingt gut.
Natürlich nicht mit den beiden, aber wo wirklich die Regie drauf... geachtet hat, dass jedes Bild, was gemacht wird, was mit also erotisch ist und nicht nur zeigt Penis, Vagina. Rein, raus, fertig.
Und ja, verstehe ich. Und was hat da jetzt genau Jan Böhmermann mit zu tun gehabt?
Der Bericht ging halt über das Verhalten der Großstädter mit Pornos und wie man auch Pornos fair und besser machen kann und erotischer machen kann.
Ah, okay. Also er hat darüber quasi einen Bericht gemacht und dann ein Positivbeispiel herangezogen.
Genau.
Verstehe.
Ja.
Verstehe ich, finde ich ja gut. Das ist ja das, was ich meine. Dass man, dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist. Und ich glaube, das hängt auch miteinander zusammen. Dass wenn man irgendwie fast schon in so einen Fremdscham-Moment kommt, weil Dinge so schlecht gemacht sind, dann redet man da halt vielleicht auch weniger offen drüber.
Das ist ja die große Frage. Ich meine, jetzt ist es dann dein letzter Podcast hier erstmal und wir reden über ein ziemlich heikles Thema, vielleicht, also in Anführungsstrichen heikel, weil das ja auch Menschen hören, die dich nicht kennen oder die dich vielleicht kennen aus der Branche. Müssen wir jetzt was schneiden?
Wo geht denn die Frage hin?
Ja, gar nicht. Das ist keine Frage. Das ist nur eine Feststellung.
Naja, der Podcast ist doch ab 18, oder?
Richtig.
Ich mache jetzt beruflich auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, Bibi und Tina oder so.
Mhm.
Und das ist, also Menschen haben Sex.
Manchmal mehr, manchmal weniger.
Ja, und im besten Falle jeder so, wie er möchte. Und wenn erwachsene Menschen miteinander Sex haben und spielen und Dinge ausprobieren, dann ist das für mich kein Thema, was beruflich, also das ist ja nicht so, dass ich... meinen Job schlechter mache, weil ich nicht verschweige, dass ich in meinem Leben auch mal Sex habe. Oder ich muss ja nicht so tun, als hätte ich noch nie ein Porno gesehen.
Stimmt. Trotzdem, ich weiß nicht, ich würde Sexleben oder das Sexleben in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ich finde das voll...
Aber ich habe ja nicht mein Sexleben diskutiert.
Nee, wir reden über irgendein Sexleben.
Möchtest du deins diskutieren?
Mein Sexleben in der Öffentlichkeit? Nee, auch irgendwie nicht. Das hat nichts in der Öffentlichkeit zu tun, weil ich finde, Sex ist etwas für einen geschützten,
genau,
Raum. also in meinem geschützten Raum, den ich kreiere oder in dem ich, der für mich kreiert wurde. Aber
ich glaube, genau das ist der Punkt. Weil es geht ja nicht darum, über eigene Vorlieben oder das eigene Sexleben zu sprechen. Aber man muss doch nicht gleichzeitig dann das ganze Thema totschweigen. Also ich meine, die Pornoindustrie ist ein riesiges, also es sind super viele Menschen drin beschäftigt und man muss ja nicht so tun, als wäre das was Schlechtes oder was Böses. Also wie konservativ muss man denn sein, um dann nicht sagen zu können, hey, neues Studio wurde eröffnet, cool, ah, das ist hübsch.
Habe ich mir nämlich ja auch gerade gedacht, ist das jetzt ein Ding, was ich jetzt erzähle oder ist es ein Ding, was ich jetzt nicht erzähle? Weil die Idee des jeweiligen Hörer oder der Hörerin sagt so, oh, was ist denn da passiert? Und ich weiß ja auch selber, dass auf dem Weg dahin, das, was in meinem Kopf passiert ist, viel mehr war oder anders war oder suspekter war, als das, was da denn wirklich was denn da wirklich vorgefallen ist, dass ich da halt einfach mit einem Butterkuchen empfangen wurde, den von der Mutter, der Domina, die sich halt mega gefreut hat, dass ihr Kind jetzt gerade halt so ein großes Business aufmacht.
Ja, ich find's eigentlich auch ganz witzig, dass du erzählst, dass du überlegt hast, was du anziehst und wie du da hing und wie du da empfangen wirst und keine Ahnung und ob da schon jemand ausgepeitscht wird, halt direkt so das Klischee auspackst, wo du ja eigentlich ein total aufgeschlossener Mensch bist und mit super vielen Leuten am Schnacken bist und irgendwie, keine Ahnung, abends Leute kennenlernst und ihren Podcast mit einer Domina hattet und so weiter und so fort. Also warum ist das denn dann immer noch so ein, was ziehe ich denn da an? Geht man da nackt hin? Muss ich da das und das anziehen? So, ja, nee, das ist eine Öffnung von einem Studio, von einem Menschen, der Brust, einem Menschen, der irgendwie sich damit vielleicht gerade, weiß ich ja nicht, selbstständig gemacht hat so und man feiert, dass irgendwas fertiggestellt wurde mit der Inneneinrichtung und es da jetzt losgehen kann. Also
ja, das ist halt alles, was in meinem Kopf passiert. Obwohl ich, denke ich, schon als Hamburger und schon sehr aufgeschlossen bin und schon eine Menge gesehen habe, ist es trotzdem in meinem Kopf, ist da schon was ganz anderes abgegangen. Für jemanden, der vielleicht überhaupt noch keine Berührung gehabt hat mit jedweder Form von Sexualität, also außer die eigene, vielleicht auch eingeschlafene Sexualität, passiert da halt noch viel mehr.
Ich vor allem jemand, der vielleicht einfach noch nie damit zu tun hatte, mit den Geschäftsmodellen rund um Sex. Ich weiß noch, wie ich vor, da war ich vielleicht 20 oder so und bin mit Menschen beruflich in Hamburg gewesen und dann ist man noch irgendwie auf die Reeperbahn, wie es sich so gehört. Und da waren halt auch sehr, sehr junge Menschen dabei und die war vom Land irgendwie sehr jung. Die waren völlig schockiert, dass da ja wirklich Frauen stehen, die man ansprechen kann und die man für Sex bezahlen kann.
Ja, und dann hast du auch wieder teilweise die Leute, die damit auch so umgehen, dass sie denken, sie müssen jetzt nochmal einen Spruch raushauen. Sie müssen jetzt der Person gegenüber, der Sexarbeiterin, halt irgendwie noch einen reindrücken, dass sie halt eine Schlampe, eine Nutte oder eine Hure ist.
Ja,
das ist richtig, halt was mich halt damals auch schon richtig angewidert hat, weil in einer Zeit, in der ich halt lange im Studium gearbeitet habe, hat man sich halt mit den Ladies, die neben Burger King stehen, halt auch mal kurz irgendwie gehighfived. Na, alles klar, musst du wieder zur Schicht? Ja, musst zur Schicht und so. Du wirst halt nicht mehr angesprochen, sondern man kennt sich dann halt vom Sehen her. Vielleicht halt nur für einen gewissen Zeiraum so, aber man hatten auch keine tiefsinnigen Gespräche.
Ja, aber das sind doch auch Menschen.
Naja, genau, das ist es ja halt.
Das ist so, die haben halt einen anderen Job als man selbst dann vielleicht so, aber es ist halt ein Job.
Ja.
Und klar gibt's das ist ja auch völlig berechtigt, dass man da nicht Friede, Freude, Eierkuchen tut, weil halt in der Branche, ich hoffe, dass es nicht mehr so schlimm ist wie früher, aber ich habe keine Ahnung davon, dass halt viele Menschen, Frauen vor allem, gezwungen werden wurden. So, das ist halt nicht cool, aber es ist niemals cool, Menschen zu irgendwas zu zwingen, schon gar nicht, wenn es um ihren eigenen Körper geht.
Ja.
Deswegen ist es ja auch so wahnsinnig wichtig, dass es ein legaler Job ist, wo du schön Steuern für zahlen kannst. Aber dass da halt, keine Ahnung, dass da auch eine Krankenversicherung am Start ist und keine Ahnung.
Und eine Rentenversicherung.
Ja, also so eine Nummer irgendwie beim Finanzamt hat ja nicht nur Nachteile.
Ja, der älteste Job der Welt wird halt immer noch nicht richtig bezahlt.
Ja, und halt immer noch nicht akzeptiert.
Oder nicht wahrgenommen. Und ich meine, stell dir mal so ein Domina-Studio irgendwo in so einem Ort vor, wie, weiß ich nicht, Das ist dann so ein kleiner Ort mit so einer 5000er, also Seelenort, Himmelpforten oder Cuxhaven. Ich meine, das sind ja immer irgendwie, sind so die Outsider. Obwohl, gibt es noch einen Schwank aus dem Leben von ganz, ganz früher. Es gab mal eine Situation, dass wir befreundet waren mit Leuten, die ein Table Dance Club auf dem Dorf hatten. Da bin ich halt kurz vorm Studium nochmal kurz zurückgezogen mit meiner damaligen Freundin und dann gab es so auf dem Weg Richtung Hamburg gab es so einen Table Dance Club und es war auch der einzige Club irgendwie in der Nähe und da hingen wir dann auch das eine oder andere Mal halt einfach ab und haben mit den Ladies dort getrunken und es war irgendwie immer ganz nett.
Ja, warum auch nicht?
Aber das wurde halt dann dort im Ort schon so verschrien als dirty und als, oh, da könnt ihr nicht hingehen.
Ja, weil alles, was mit Sex zu tun hat, so tabuisiert wird.
Warum eigentlich?
Katholische Kirche, um mal einen Schuldigen zu suchen.
Du kommst aus dem katholischen Dorf, ne?
Nö.
Nee? Bist du katholisch oder evangelisch?
Ich bin gar nichts mehr. Ich war evangelisch.
Bist du konfirmiert worden?
Ja.
Wie seid ihr damals mit Sex umgegangen?
Da wurde nicht so, nee, ja, wie seid ihr im Ort so mit Sex? Es war ein kleiner Ort, also nee, so offen reden war da nicht so. Also da bin ich tatsächlich ganz froh, weil meine Oma sogar ganz cool ist. Also ich würde jetzt mit meiner Oma, würden wir über Pornos reden, weiß ich nicht, wäre es ein kurzes, dann doch nicht ganz angenehmes Gespräch. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Oma in meiner Pubertät auch offen drüber gesprochen habe. Irgendwie als ich meinen ersten Freund hatte und so. Das ist eigentlich ganz cool, aber das, ja.
Die Omas, ne? Meine Oma hat mir damals, keine Ahnung wann, mit 8, 9, 10, mir mein Aufklärungsbuch von Ravensburger damals geschenkt. 8, 9, 10.
Ah, also nicht ich 18, okay.
Nee, das wäre
wär zu spät gewesen, oder?
Das wäre auf jeden Fall zu spät gewesen. Ja, ich hab's in die Hand gedrückt bekommen und fand erstmal alles witzig, aber es war irgendwie ganz süß aufgebaut. Also erstmal, ne, was heißt es, biologisch Sex zu haben und was bedeutet das irgendwie? Erster Kuss, umarmen, was ist cool und was ist nicht cool? Das hieß auch mein erstes Aufklärungsbuch und das habe ich von meiner Oma bekommen, weil ich kann mich jetzt, oder wenn ich mich versuche daran zu erinnern, ich glaube, wir haben nie so wirklich auch in der Family über Sexualität gesprochen. Also es war niemals ein Thema. Also nicht für meine Eltern, nicht für meine Geschwister und witzigerweise auch nie in meiner Schule so richtig. Also da hat meine Oma schon mit diesem Buch schon Pionierarbeit geleistet.
Ja, und scheinbar dann auch ein ganz gutes gefunden. Ich glaube, also bist ja noch mal älter als ich.
Ja.
Also ich habe nie so ein Buch geschenkt bekommen oder so. Aber ich weiß, dass es da halt auch echt welche gab, wo ich mir dann irgendwie dann dachte, hä? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwas aufklärt. Also weil es ja wirklich auch wichtig ist, dass junge Menschen möglichst bevor sie Sex haben, irgendwie Bescheid wissen. Auch über Krankheiten und sowas. Also es macht ja schon Sinn.
Ich kann mich jetzt gerade daran zurückerinnern, dass wir in der zweiten, dritten Klasse so eine Situation hatten, dass ein Dude, ein Mitschüler von mir, Eltern hatte, die auf dem Klo halt noch Pornos liegen hatten. Also so Pornoheftchen.
Ja.
Und er so ein Pornoheftchen halt mitgebracht hat und das ein riesen Chaos ausgelöst hat, weil Frau Klingbeil als Religionslehrerin, also wenn eine Religionslehrerin Frau Klingbeil heißt, das ist, sagt ja schon alles, dass er mitbekommen hat, ihn das Heft aus den Händen gerissen hat und gerufen hat, so ein Schund, ist voll durchgedreht, er musste dann zum Rektor und war dann auch für ein paar Tage nicht in der Schule.
Ja, wäre interessant, was daran ist Schund? Also für Sie, was war für Sie Schund? Das wäre die interessante Frage. Weil ich meine, okay, das hat vielleicht nichts in der Schule zu tun irgendwie, also in der Grundschule, also gerade ja, zweite Grundschule so. Weil das halt ja nicht aufklärt und nicht irgendwie, also mal so zurück überlegt. Ich gehe jetzt einfach, ich unterstelle diesem Heft jetzt einfach mal, dass es nicht eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gezeigt hat, dass es von heute aus betrachtet nicht gezeigt hat, dass Liebe auch unter Gleichgeschlechtlichen völlig in Ordnung ist. So, ich gehe und unterstelle diesem Heft einfach, dass es...
Das war ein 90er Jahre Vögelheft.
Ja.
Und nicht irgendwie keine Ahnung, super Titten oder wie hießen die denn alle? Super Ilu.
Weiß ich nicht.
Also nicht so ein Heft im Sinne von das, was halt manchmal auf Hamburg 1 so ab 23, 24 Uhr gelaufen ist, sondern halt schon halt auch mit Penis, dass man ihn sehen konnte. Irrigiert. Das weiß ich. Also ja, schon mehr als das.
Aber ein erigierter Penis selbst ist ja nichts Schlimmes.
Na, das nicht. Es hat auf jeden Fall viele Fragen
aufgeworfen.
Es hat viele Fragen aufgeworfen.
Bei dir?
Ja, aber ich habe mich, glaube ich, in der vierten Klasse auf Sexualkundeunterricht gefreut. Bis irgendwie in der fünften, sechsten Klasse mir ein Video gezeigt worden ist von einer Geburt. Also,
Das gehört halt auch dazu.
Das gehört halt auch dazu. Jetzt würde ich natürlich damit anders umgehen. Und wahrscheinlich alle Mädchen, wären da auch mit anders umgegangen. Aber der Lehrer hätte auch wahrscheinlich auch eine Triggerwarnung raushauen müssen, im Sinne von, das, was ihr jetzt halt seht, könnte Fragen aufwerfen. Vielleicht sieht das jetzt auch nicht so schön aus, wie ihr alle denkt, aber alle Mädchen wollten danach auf jeden Fall keine Kinder bekommen.
Ja, es ist ja dann eher so ein Schockding, wie man irgendwie so eine verrauchte Lunge gezeigt bekommt, um nicht mit Rauchen anzufangen. Aber wurde denn da dann auf die Fragen eingegangen vom Lehrpersonal?
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Weil das wäre, glaube ich, der wichtige Punkt. Du kannst halt Kindern nicht einfach irgendein Video zeigen. Also so, jetzt haben wir aufgeklärt. Ich kriege das doch ab und zu mit, so auf Twitter und so, dass das halt auch ein Diskussionsthema ist, ne? Also ab wann gibt es Sexualkunde? In welcher Klassenstufe? Was passiert da alles? So, das ist nicht einfach, weil halt jeder seine eigene Meinung hat und es natürlich auch schwierig ist, wenn du dir überlegt hast, wie du dein Kind wie du die Erziehung deines Kindes gestaltest und ab welchem Punkt irgendwie Aufklärung für dich kommt und wie du das machen möchtest, und dann passiert in der Schule halt was ganz anderes, und wenn das dann schlecht gemacht wird, kann es auch verstörend sein.
Ja, aber du hast, glaube ich, auch als Lehrkraft immer die Situation, wie viel traust du dir zu, mit den Kindern über Sex zu reden, weil du ja irgendwie vom Gefühl her, vom Gedanken her wahrscheinlich immer mit einem Bein im Knast sitzt.
Ja.
Und weil es dir vielleicht auch selber unangenehm ist, weil du über deine eigene Sexualität reden musst. So, und dann könnten die Kinder ja auch in dem Sinne denken, oh Gott, und mein Lehrer hat Sex. Welches Kind will sich denn...
Ja, aber sie sollen sich ja nicht gleich vorstellen. Aber es wäre halt wichtig, sowas zu tun, weil nur wenn du über sowas sprichst, kannst du halt auch darüber sprechen, was nicht in Ordnung ist.
Genau, also es ist sicher halt auch so. Also ich glaube, der erste Punkt ist ja einfach auch als Kind zu verstehen, Sex ist nicht nur mechanisch. Mein Penis kommt in eine Vagina und dann entstehen Kinder. Sondern das hat ja noch mit viel mehr zu tun.
Ja, mit Respekt im besten Fall auch.
Genau, und mit einem geschützten Raum und mit Vertrauen und mit Zeit und mit, weiß ich nicht, mit Fühlen, was die andere Person halt mag.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn zwei unerfahrene Personen halt da sind. Dann hast du halt irgendwie einen Jungen, der total unerfahren ist, und ein Mädchen, das total unerfahren ist. Und das Einzige, was der Junge über Sex weiß, ist das, was er bei X-Hamster gesehen hat.
Genau, und das ist das Problem. Also empfinde ich als Problem, wenn das das Einzige ist, weil das auf so Seiten halt wenig mit Respekt und Emotion und irgendwie zusammen sich ausprobieren, eine schöne Erfahrung machen, zu tun hat. So wird es jedenfalls nicht dargestellt.
Genau, und ein Mädchen halt auch einfach denkt so, what? Also das erste Mal möchte ich nicht mit 5 Typen haben, die mir alle ins Gesicht spritzen. Oder
zum Beispiel.
Zum Beispiel. Oder das denn denkt, dass das normal ist.
Ja, oder auch denkt, das muss so sein.
Ja. Es fühlt sich nicht gut an, aber ich muss das machen, weil ich das so gesehen habe, weil die Erwachsenen das tun.
Und ich glaube, das ist nicht nur für Mädels dann das Problem. Auch Jungs, die dann denken, es muss so sein. Sie müssen eine halbe Stunde durchhalten und es muss so aussehen und keine Ahnung.
Ich bin auf jeden Fall in der vierten Klasse, weil ich nicht wusste, wohin damit, durch die Gegend laufen und habe immer Ficken gerufen. Ficken. Ich weiß nicht, wieso.
Wusstest du, was es bedeutet?
Nee, ich wusste, dass ich damit irgendwie anecken konnte.
Ja, hast du also in der vierten Klasse schon gerne, okay.
Weiß nicht. Bin ich auf die Rutsche geklettert, auf die Hohe, bin runtergesprungen und habe ganz laut Ficken gerufen. Wie so ein bisschen, das war so ein König der Welt-Moment, bloß mit Ficken. Weil es halt so ein Wort gewesen ist, was man halt in der Schule nicht aussprechen durfte.
Ja,
weil überall Frau Klingbeil. Überall hätte Frau Klingbeil lauern können. Die hätte dann mit einem mitgenommen und hätte dann in die dunkle Religionslehrerhöhle gegangen.
Ja.
Und hätte dann gesagt, wie schlecht das und böse das
ist. Es gibt eine Geschichte von einem Kabarettisten, der ist Horst Evers, den ich sehr feiere, wo seine Tochter von der Schule heimkommt und sagt, Sarah hat heute ein böses Wort gesagt. Es gab 2 Striche. So, und er so, was denn für ein böses Wort? Ja, das darf ich ja nicht sagen, dann kriege ich ja auch 2 Striche. So, und dann war es Ficken. Und dann so, okay, cool, was ist Ficken, so mitten in der Stadt vor 1000 Leuten. Ja. So, und da willst du es halt nicht dem Grundschulkind erklären müssen, weil es halt auch nicht der Raum dafür. So, deswegen sollte man halt nach Möglichkeit das so tun, bevor irgendwie diverse Websites da schon irgendwas in die Köpfe gesetzt hat.
Aber Ficken ist auch so ein Wort, was sich auch wahrscheinlich über die Jahrtausende so durchgesetzt hat. Also wann?
Ja?
Ja, ich glaube schon. Ficken ist bestimmt ein Wort, was kann mich, das ist auch so ein Wort, was auch niemals, glaube ich, out sein wird. Ficken gibt es so lange. Findest du, Ficken ist ein altes Wort? Bumsen ist ein altes Wort. Ich würde niemals Bumsen sagen. Bumsen klingt halt auch so. Aber Ficken, ich finde Ficken noch nicht mal irgendwie herab, also oder entwürdigend oder ein Scheißwort, sondern man schläft mit jemand miteinander und ich finde, man kann auch Ficken sagen. Man hat miteinander gefickt.
Finde ich, keine Ahnung, wie alt das Wort ist. Es war halt früher schon eher eins von den böseren Worten für den Akt. Also
von den böseren Worten?
Ja, schon. Bei uns wurde aber auch Bumsen gesagt übrigens.
Aber Bumsen?
Ich komme vom Land.
Ich finde Bumsen voll dämlich. Das klingt halt auch scheiße. Du hast ein B und du hast ein U.
Wegbumsen.
Was? Wegbumsen.
Also, wegbumsen.
Ich habe sie weggebumst. Und das ist aber, yeah. Ich habe sie weggebumst. Ich habe sie weggebumst, klingt halt auch so, oder ich habe ihn weggebumst, ne? Wollen wir es halt auf beide sagen.
Ja, aber es wird halt eher andersrum benutzt. Also ich habe sie weggebumst. Die kannst du mal richtig gut wegbumsen. Sowas.
Das ist entwürdigend.
Ja.
Aber wir haben miteinander gefickt, geht klar.
Ja, wir haben miteinander gebumst. Klingt halt einfach nicht so schön.
Das ist halt nicht so, ja.
Aber es ist halt dieses halt subjektives Empfinden, wie Worte klingen, aber...
Also du würdest halt mit einem Jugendlichen eher so sprechen, wir haben miteinander geschlafen. Aber man schläft ja nicht miteinander. Also man liegt dann, wenn ich mit jemandem schlafe, dann...
Ja, das ist nämlich auch so das Ding.
Denn dann pennt man halt auch mit der Person.
für Aufklärungsgespräche auch ganz schwierig. Dann kann man miteinander schlafen. Ja, also so dann im Arm liegend im Bett oder wie so...
Man schläft dann ein.
Man hat Sex miteinander? Also das ist ja irgendwie das Neutralste, ne?
Und ich habe mit der Alten gepennt.
Vögeln?
Vögeln. Vögeln oder ficken? Ich habe mit ihr gevögelt.
Kann man sagen, oder?
Vögeln oder ficken? Ich bin für ficken. Ich habe mit ihr gefickt.
Du bist für ficken, okay.
Ja, und du?
Ja, ficken besser als vögeln. Ich finde Sex haben immer noch gut.
Man hat mit einer Sex.
Ja. Bin ja so ein bisschen diplomatischer drauf.
Die diplomatische Art, über Sex zu sprechen. Was machen wir jetzt?
Haben wir jetzt 40 Minuten eigentlich über Sex gesprochen?
Nee, wir haben jetzt 30 Minuten.
Und überlegen uns, ob wir das eigentlich so machen können, so beide halb in der Öffentlichkeit stehend. Schön.
Weiß ich nicht, ich schneide das einfach alles weg.
Im Zweifel haben wir dann 10 Minuten Podcast.
ich schneide das weg, was ich mit rein.
Kriegen wir noch ein anderes Thema hin?
Nee, ich finde das auch ganz gut.
Okay.
Findest du es schlimm, jetzt über Sex gesprochen zu haben?
Weiß ich noch nicht, wie ich es später finde.
Aber was, dann sprechen wir
also ich finde es völlig in Ordnung.
Ach so,
aber genau, ich weiß nicht, wie mein Umfeld, aber hey, scheiß auf mein Umfeld.
Aber dann sind wir ja schon wieder beim Ding, wir können nicht über Sex sprechen und wir haben ja auch nicht abwertend über Sex gesprochen oder abwertend
Nein.
über Leute gesprochen. Wir haben über das Thema Sex gesprochen, machen es aber in der Öffentlichkeit. Aber beide, ich zumindest, beide haben so dieses leichte Gefühl, darf man so in der Öffentlichkeit über Sex sprechen oder braucht man dafür einen geschützten Raum?
Aber so wie wir drüber gesprochen haben, ist es eigentlich vollkommen in Ordnung, finde ich, mein Empfinden.
Für unser beider Business.
Ja, und für zwei Menschen, die in Hamburg leben und wenn sie was trinken gehen, mit jedem schnacken, der neben einem an der Theke steht und auch ein Bier bestellen will. Also das ist genau das ist es nämlich eigentlich, weil ich ja auch, wenn ich an der Theke stehe und mit irgendwie, keine Ahnung, da steht man an der Theke und man wartet ewig und dann guckt man den rechts oder links mal an oder die rechts oder links und so, ey, kommt da irgendwer so, keine Ahnung, halt irgendwas, ne? Und dann schnackt man halt mal kurz und wenn man dann irgendwie auf den Job kommt, dann bin ich ja auch nicht, oh, du arbeitest in der Pornoindustrie, so, wow, krass, ich frag dich jetzt aus oder irgendwas Abwertendes, sondern so, ah ja, cool, spannend, so.
Ja, und Sex ist immer ein spannendes Thema.
Ja.
Denkt sich auch die Polizei, die uns gleich abholen wird. Was ist denn heute hier los? Das sind irgendwie schon 20 Polizeiautos, die hier längs fahren. Also, vielen Dank, dass du für Daniel Hüttmann die Urlaubsvertretung gewesen bist.
Vielen Dank, dass ich das machen durfte.
Total gerne, immer wieder. Laut Daniel darfst du jetzt immer die Urlaubsvertretung sein.
Ja, dann, wie gesagt, wir machen noch einen Deal.
Genau.
Und dann hätten wir das ja geklärt.
Können wir wieder über das Ficken reden.
Ja.
Wir haben immer noch eine wundervolle Playlist, die heißt Astra Colada Nacht Asyl. Wenn ihr dir folgen wollt, dann könnt ihr das auf Spotify machen. Wenn ihr unserem Podcast folgen wollt, dann gebt uns einfach ein Herzchen oder klickt uns bei Apple Podcasts ganz weit nach oben, keine Ahnung. Wir freuen uns über jeden Wir freuen uns über jeden weiteren Zuhörer und Zuhörerin, die wir bekommen. Keine Ahnung. Und auf diese Playlist wünsche ich mir einen Song von uns, denn wir haben mit Matze Rossi eine Midnight Session gemacht und haben den Song Stille nochmal neu umgewandelt und die ist wundervoll geworden und die braucht jetzt mehr Props und die braucht jetzt mehr Likes. Ich packe sie auf die Liste und wünsche mir noch von Matze Rossi dazu Stadtflucht.
Ich wünsche mir noch von den Arctic Monkeys I Wanna Be Yours und von einer Band, die es leider gar nicht mehr gibt, Hurricane Dean, heißen die Flat Random Noise.
Wir hören uns nächste Woche wieder mit Daniel Hüttmann und ich sage vielen Dank und tschüss.
Tschüss.